Also wir sind beim eigentlichen Thema Sila Samadhi Panya angelangt. Die buddhistische Tradition sagt ja manchmal, dass es von dem Buddha 84.000 Lehrreden gibt. Und da erschreckt man manchmal, wie soll ich denn die alle lesen, wie soll ich die alle verstehen? Nun muss man das auch nicht ganz wörtlich nehmen, sondern zur Kenntnis nehmen, es gibt viele, viele, viele Belehrungen. Und alle gut. Und es reicht im Grunde aus, wenn man die Lehrreden kennt, wo die wichtigen Dinge drinstehen, also die Kernsachen, die wiederholen sich ja. Und es ist nützlich, wenn man die Belehrungen rausfindet, die für einen persönlich und jetzt und demnächst wichtig sind. Aber all die Vielfalt lässt sich ja zusammenpacken in die zwei Abteilungen, beschreiben von dem, was ist, und anleiten zu dem, was sein soll. Damit sind wir bei unserem Praxisthema. Denn Sila Samadhi Panya ist die Zusammenfassung der Praxisanleitung. Und die Aufgabe des Wochenendes, ich wiederhole es nochmal, ist, selbst sich verständlich machen, welche Inhalte sind da gemeint und wo und wie finden wir denn diese Aussagen auch in den Lehren? Das hat wieder was mit Vielfalt zu tun. Und ich behaupte, die Vielfalt lässt sich immer reduzieren auf diese drei Grundstrukturen. Und deshalb ist das Seminar so angelegt, dass ich in drei Inputs die eine Seite sozusagen vorstelle, dass man mal einen Überblick hat. Und dann in der weiteren Behandlung der einzelnen Texte und Themen wir miteinander versuchen herauszufinden, wo steckt denn das, was wir jetzt gehört haben, wo steckt denn das in dem konkreten Beispiel an Belehrung, das wir jetzt vor uns haben. Und bevor das soweit ist, halt jetzt nochmal ein für uns Update. Was ist denn inhaltlich Sila Samadhi Panya und wie hängt das alles miteinander zusammen? In Erinnerung nochmal, der achtfache Weg als Aufsplitterung, als Konkretisierung und Erläuterung dieser Triade. Ich fange mit Sila an, weil es auch immer zuerst genannt wird. Grundbedeutung des Wortes, Sila heißt ja im Pali Verhalten, Verhaltensweise. Es kann gut und schlecht sein. Und Sila im engeren Sinne ist gemeint ein moralisches Verhalten, ethisches Verhalten, sozialverträgliches, harmonisierendes Verhalten oder manchmal vielleicht ein bisschen altmodisch ausgedrückt Tugend. Und im Achtpfad sind es die Abschnitte 3 bis 5, rechte Rede, rechtes Handeln und rechte Lebensführung. Das ist die Konkretisierung von Sila. Was ist rechte Rede? Lüge sein lassen, entzweiende Sprache sein lassen, harte Worte sein lassen, Geschwätz und oberflächliches Gerede sein lassen. Das nennt man rechte Rede. Also das ist die Kurzfassung der Orientierung, wie gehe ich mit Sprache um? Ich vermeide Lüge, ich vermeide Intrige, ich vermeide Schimpfen und Poltern und ich vermeide Geschwätz, wenn man so mal platt ausdrücken soll. Was ist rechtes Handeln? Davon abzusehen, Lebendiges umzubringen. Davon abzusehen, Nichtgegebenes an sich zu bringen. Davon abzusehen, sich im Sexuellen unangemessen zu verhalten. Das nennt man rechtes Handeln. Rechte Rede hat mit Sprache zu tun. Rechtes Handeln hat mit körperlicher Aktion zu tun. Alles, was wir mit unserem Körper machen, ist Handeln. Und hier sind die drei Grundelemente genannt. Keine Tötungsdelikte, keine Eigentumsdelikte und was das Sexuelle angeht, kein Missbrauch, Vergewaltigung etc., keine Gewaltanwendung. Was ist rechte Lebensführung? Wenn ein ernsthafter Nachfolger eine falsche Lebensführung aufgegeben hat und sein Leben nach richtigen Maßstäben ausrichtet, das nennt man rechte Lebensführung. Das klingt man sehr formal, weil da inhaltlich gar nichts gesagt ist. Ja. Das hängt aber damit zusammen, dass hier Lebensführung sehr allgemein genannt ist Und die sieht ja für einen Mönch, für eine Nonne, sieht die ja ganz anders aus als die Lebensführung eines Laien oder eines bürgerlich Lebenden. Deshalb hier die allgemeine Formel. Aber im Grunde steht dahinter, platt gesagt, das Schlechte lassen und das Gute tun. Und es bewegt sich auf drei Ebenen, drei, vier. Lebenserwerb, Beruf, Umgang mit anderen Menschen, Freundschaft und Freizeitgestaltung. Das sind die wesentlichen Punkte, die zu unserer Lebensführung gehören. Und alles, was bei den anderen Silas noch nicht genannt ist, wird hier sozusagen summarisch drunter gepackt. Und für Laien wird es an der einen oder anderen Ecke nochmal konkretisiert, gerade was Lebenserwerb angeht. Wie komme ich zum Geld? Wie kann ich mein Leben fristen? Und da wird beispielsweise gesagt, ich kann das ja nicht und brauche das nicht ausführlich darzustellen, nur zur Erinnerung. Es gibt fünf Arten von Handel beispielsweise, die von einem Laienanhänger nicht ausgeübt werden sollen. Der Handel mit Waffen, mit Lebewesen, mit Fleisch, mit Alkohol, der Handel mit Gift. Diese fünf Arten von Handel sollten von einem Laienanhänger nicht ausgeübt werden. Damit ist nochmal verdeutlicht, auf welcher Ebene sich die Silas bewegen. Es hat immer mit der Begegnung mit anderen Menschen zu tun. Es ist immer sozusagen ein Beziehungsgefüge, ein Verhältnis von Ich zu den anderen. Und empfohlen wird eben die Kontakte, die unweigerlich im Leben auftauchen, dass die möglichst harmonisch gestaltet werden, möglichst konfliktfrei, möglichst ja, reibungsarm. Der Hintergrund ist, das werde ich näher noch näher sagen, dass Sila eine Hilfe sind, die Silas die Hilfe sind für alle weiteren Schritte auf dem Übungsweg. Die Orientierungspunkte für dieses Verhalten, wenn man so ein paar Formeln sich mal merken will, ist einmal, dass man nicht auf Kosten und zu Lasten anderer lebt und sich vergnügt. Dass man alles, was gewaltsames Tun beinhaltet, alles, was verletzendes Tun, also das Verletzen anderer angeht, dass man das möglichst tun lässt. Oder wenn man Maßstab mal hören will, was fällt denn da alles drunter, kann man sagen, anderen nichts das antun, was man selbst nicht erleben möchte. Das ist vielleicht ein Maßstab, der am einleuchtendsten ist, weil man schon merkt, was man selbst will und nicht will. Da kann man davon ausgehen, dass das vom Prinzip auch für andere gilt. Wenn man sich das so anhört, ist es wie bei manchem, dass man sich fragt, nun ja, was ist denn da jetzt Besonderes dran? Nicht im Faust heißt es ja immer, oder an einer Stelle, ja, das so ähnlich sagt es der Herr Pfarrer auch. Ja. Warum muss da ein Buddha kommen, der das jetzt sagt, was Jesus gesagt hat und was die Muslime sagen und was auch viele einfach humanistische Weltanschauungen auch sagen. Die plädieren ja auch, dafür geht mit anderen Menschen menschlich um. Warum also da etwas, was der Buddha auch noch sagt? Warum die Wiederholung? Und da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied, dass der Buddha eben nicht von den Sila redet, wenn es drauf ankommt, sondern von den Arya-Sila spricht. Also von den Silas, die den edlen wert und lieb sind. Man kann auch sagen, die Silas, die im Rahmen des achtfachen Weges praktiziert werden. Man kann auch sagen, die Silas, die ein Sotapan übt. Und das ist von der Qualität ganz etwas anderes als derjenige, der ein lieber guter Mensch ist, aber seine Ehrenwertigkeit sozusagen nicht in einen Dhamma-Kontext stellt, sondern allein isoliert guter Mensch ist. Und deshalb ist es wichtig, an dieser Stelle eine Aussage des Buddha mal näher zu betrachten, über die man leicht hinwegliest oder hinweghört, weil man sich auch nicht unbedingt gleich was drunter vorstellen kann. Also wenn es heißt, du sollst nicht töten oder ähnlich, dann hat man eine Orientierung. Ja, kann ich mir was vorstellen. Aber wenn die Qualitäten des Silas näher betrachtet werden, muss man wirklich sich überlegen, was ist damit gemeint. So, es geht um folgenden Satz. Es geht um einen Sutta-Pan, um einen Übenden, der das Ziel im Auge hat. Er ist mit den Tugenden, die den Edlen lieb sind, nachgefolgt, den unzerstückelten, unbeschnittenen, ungemusterten, ungesprenkelten, aus freien Stücken, von Verständigen gepriesen, den unüberschätzten, die zur Einigung führen. Wer dieses Silas einhält, der macht sozusagen, wie sich's gehört. Alles andere ist Vorfeld. Nun testen wir uns einfach mal, wenn ich diese Worte so vorlese, was uns der Geist dazu sagt. Was er da runterrattert bei den einzelnen Begriffen. Vermutlich relativ wenig. Und ich muss gestehen, ich muss mich da auch erstmal wieder näher mit befassen, um zu gucken, was dahinter steht. Zumal auch im Pali oder vom Pali her das nicht so eindeutig und klar ist, wie das in vielen anderen Passagen ist. Aber glücklicherweise haben unsere Vordenker und Vorpflüger da schon mal das Feld ein bisschen sortiert, sodass man das nachvollziehen kann. Das will ich jetzt mal Schritt für Schritt machen. Grobe Orientierung. Die Silas, die den Edlen lieb sind, haben acht Eigenschaften. Vier Eigenschaften sollen die Silas nicht haben und vier Eigenschaften haben sie. Und die gucken wir uns an. Nummer eins, die Silas, das heißt die Orientierung für unsere Verhaltensweisen, sollen unzerstückelt sein. Das bedeutet, dass diese Orientierung etwas Komplettes ist, aus einem Guss, sozusagen systematisch. Nicht, dass man in jeder Situation neu überlegt, was ist denn jetzt gut und richtig, sondern es muss etwas sein, was kein Stückwerk beinhaltet, sondern ein Ganzes. Die Silas müssen in sich etwas Vernünftiges Ganzes sein. Unzerstückelt. Das nächste, die sollen unbeschnitten sein. Nicht, wenn man so einen Kuchen hat und schneidet ein Stück raus, fehlt was. Und so passiert das mit den Silas oft. Es werden Dinge rausgeschnitten. Ich nenne ein Beispiel aus dem Christlichen, die auch hohe ethische Werte haben, die zugleich aber sagen, nur die Tiere, die lassen wir mal außen vor. Du sollst nicht töten, heißt es. Aber bei Tieren spielt das keine Rolle. Also das wäre beschnitten, weil dann Teile dieser ethischen Orientierung einfach beiseite getan werden. Und es ist ja nicht nur im Christlichen, sondern im Allgemeinen ist es ja auch System. Da sagen mal, ja, die primitiven Völker, da muss man das nicht so genau nehmen, ja, wie bei den zivilisierten Wesen. Oder bei dem Klassenfeind, ja, der Klassenfeind hat es gar nicht verdient, dass man ihn sozusagen schützt und wertschätzt, den muss man quasi irgendwie beseitigen. Oder wir haben ja in unserer Geschichte auch Zeiten gehabt, wo es unwertes Leben gab. Nicht Ethik gab es, aber unwertes Leben hat da keine Rolle gespielt, also beschnitten. Der nächste Punkt heißt ungemustert. Eben habe ich mehr über die großen Perspektiven gesprochen. Das Ungemusterte geht mehr so in das Kleinteilige, denn unser Verhalten bewegt sich ja auch immer so im Klein-Klein des Alltags. Und da geht es um Verhaltensweisen und Gewohnheitsmuster, die sich schnell einschleichen nach dem Motto, ja, man hat so Standardausreden, so Ausflüchte und beschönigt manche Dinge, einfach um bestimmte Verhaltensweisen nicht einhalten zu müssen. Das Typische dabei ist zu sagen, ja, was du da sagst, das ist alles ein schönes Ideal, aber das ist so weit weg, das kann man gar nicht einhalten. Also muss ich da und dort, muss ich mal über die Stränge schlagen, beziehungsweise das missachten. Also Versicherungen betrügen, ja in Gottes Namen, das macht doch jeder. Da ist doch nun wirklich nichts Besonderes dabei. Und außerdem schadet doch niemand, das sind die da oben in irgendeinem Vorstand, Riesenkasten, das tut niemand weh, aber mir nützt es ein bisschen. Oder ja, so ein getötetes Tier, das spürt doch eigentlich gar nichts. Wenn ich die Mücke tot haue, bis die tot ist, hat sie gar nicht gemerkt, dass sie irgendwas erlebt hat. Ja. Und es gibt ganz absurde Dinge, ja, dass man manchmal hört, ja, wenn ein Tier für ein Lama geschlachtet wird, dann hat das Tier sogar ein tolles Karma geschaffen, ne? Weil sie für ein Lama sich hingegeben hat und dadurch jetzt der Himmel offen steht. Ist ein bisschen pervers, aber bis in solche Bereiche geht es hinein. Also das wären alles Formen, wo die Silas gemustert sind, wo so Flecken drauf sind, die man eigentlich nicht haben will. Und das letzte, ungesprenkelt, das ist noch kleinteiliger, noch detaillierter. Das sind so die Grenz- und Ausnahmesituationen, wo man sich sagt, ja, ich erkenne das alles an. Aber es gibt Situationen, da muss man einfach abweichen. Also wenn jetzt der Heuschreckenschwarm in Afrika über das letzte Feld da sich hermacht und alles wegfrisst, dann muss ich doch diese Tiere umbringen, damit die Bevölkerung überlebt. Oder der Ameisenhaufen, nein, die Ameisenstraße in der Wohnung, das kann man doch nicht lassen. Da kann man doch nicht einfach zugucken und sagen, ja, der Buddha hat gesagt, das. Oder wenn die Kinder mit Läuse aus der Schule kommen, kann ich doch nicht sagen, ihr lieben Läuse, seid willkommen, wir heißen so und so, hier ist euer Bett oder was. Sondern die Läuse muss man doch entfernen. Und das ist der Punkt, wo man am ehesten noch sagt, ja, das stimmt eigentlich. Alles schön und gut, aber alles hat seine Grenzen. Was auch in der Sache stimmt. Ja? Nur aber jetzt wird es an einem Punkt, wird es natürlich knifflig, wenn man sich fragt, dass ein Sotapan, einer, der den achtfachen Weg geht, die Silas anerkennen muss und auch anerkennt, und trotzdem merkt er, in meinem Leben ist es aber doch noch ganz anders. Da sagt man entweder, ein Sotapan kann das nicht einhalten, oder jeder, der glaubt, hofft und denkt, vielleicht bin ich doch mal irgendwann einer, wird sich dann immer sagen, ja, wenn ich mir das so angucke, was in meinem Leben läuft, dann kann das mit mir noch nicht sehr weit her sein. Weil geben wir zu, dass es in jedem Leben viele Übertretungen gibt und auch, ich sage ruhig dazu, Übertretungen geben muss, weil die inneren Dränge noch so stark sind, dass der geistige Einwand, man sollte doch eigentlich nicht, gerade beiseite geschoben wird und die inneren Dränge sich durchsetzen und über die Silas geradezu hinwegschreiben. So, und da ist nun wirklich ein ganz entscheidender Punkt, den man beachten muss, dass die Silas, die den Edlen lieb sind, nicht bedeutet, dass man die alle zu 100% einhält oder schon einhalten kann, sondern dass man diese Maßstäbe im Geiste akzeptiert, befürwortet und sagt, jawohl, das ist richtig, Klammer auf, auch wenn ich selbst im Moment noch nicht in der Lage bin, sie einzuhalten. Es ist also ein Unterschied, ob ich auf der Ebene der gültigen Maßstäbe sage, jawohl, diese Maßstäbe gelten für mich, oder ob ich auf der Ebene des Handelns diese Maßstäbe schon in meine Alltagsrealität voll hinein übertragen kann. Und da sollte völlig klar sein, dass auch jemand, der ein Sotapan ist, das heißt, der geistig programmiert ist auf den Ausgang, trotzdem in seinem Lebensalltag noch eine ganze Weile die Silas übertreten wird, weil dieser innere Widerspruch zwischen triebhaften Wollen und Müssen und der geistigen Einsicht noch zu groß ist. Und selbst ein Sotapan, wenn man so will, kann zu allerlei Übeltaten noch fähig sein. Im Zweifel kann er sogar einen Menschen umbringen und ist trotzdem auf der richtigen Spur. Das muss man sich klar machen, dass man da einerseits nicht zu leichtfertig mit sich umgeht, ach, was wird das auf die Silas ankommen, andererseits aber sich nicht verkrampft und verbiegt, sondern wissen muss, es ist ein Unterschied, wie weit ich auf der geistigen, auf der Verständnisebene schon vorangekommen bin und inwieweit da mein Inneres schon so umgestaltet ist, dass das dem entspricht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt an dieser Stelle nicht auf die Vollkommenheit des Verhaltens an, sondern an dieser Stelle kommt es an, auf die Vollkommenheit des Verständnisses. Und dazu gehört, dass ich im Zweifel diese Maßstäbe nicht verbiege. Ich habe ja vorher ein paar Beispiele genannt. Sondern immer wenn was schiefgegangen ist, klar hat, das war nichts. Es war falsch, auch wenn ich es noch tun musste. Und es gibt ein gutes Kriterium, auf das man mal bei sich achten sollte. Ein gutes Kriterium, ob die Sila des Erwachten in uns schon Fuß gefasst haben oder nicht. Das wichtigste Kriterium ist, ob man bei einer Übertretung A, des Beschönigten sagt, na ja, das musste so sein, wird schon in Ordnung sein. Und B, noch wichtiger, ob man bei einer Übertretung in sich eine Art von Schmerz spürt. Ja? Wenn man was fixiert hat, wenn man etwas gemacht hat neben der Spur, ist ein Unterschied, ob einem das mehr oder weniger wehtut oder ob man das gar nicht spürt. Ja, also wenn da keine innere Resonanz ist, keine warnende Stimme, die sagt, oh je, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht wirklich gut, wenn das gar nicht ist, dann sind die Silas entweder nicht in unser Verständnis angelangt oder so wenig im Verständnis angelangt, dass sie nicht bis ins Gemüthafte, das heißt in den Herzensanteil hineingekommen ist. Und wenn das geschafft ist, wenn die Silas bei ihrer Übertretung in uns ein unangenehmes Gefühl erzeugen, dann kann man sicher sein, dass man diesen Weg auch vorangeht, weil keiner gern mit unangenehmen Gefühlen lebt. Entweder du lässt die Silas sausen und gibst deinen Drängen vollkommen nach oder versuchst deine Verhaltensweisen, deinen Maßstäben anzupassen. Und zur Beruhigung, perfekt in den Silas ist einzig und allein der Buddha selbst und Befreite natürlich. Alle anderen straucheln immer noch an der einen oder anderen Ecke. Das muss nicht immer gravierend sein, aber eine Perfektion im Verhalten kann man von dem Übenden schon gar nicht erwarten. Das waren die vier Kriterien, die man bei den Silas nicht finden sollte. Jetzt gibt es vier positive Eigenschaften, die man findet. Nummer 1. Von den Sila heißt es, sie sind aus der Sklaverei befreiend. Also Sila werden hier dargestellt nicht als eine zusätzliche Knechtung, als eine zusätzliche Schwierigkeit, die wir uns in unserem Leben auferlegen, sondern als eine Art, ein Stück, ein Instrument zur Befreiung, weil das Einhalten dieser Regel zugleich bedeutet, dass wir uns stückweise von den inneren Drängen, von den inneren Trieben emanzipieren. Denn jedes Nein zu dem, was von innen spontan will, heißt eine negative Bewertung dieser inneren Dränge und heißt damit auch eine Minimierung dieser inneren Dränge, auch wenn das nur millimeterweise vor sich geht. Ja? Also die Silas einhalten heißt, ich habe ein Instrument in der Hand, das mich von den Drängen, von der Gewalt, von der Herrschaft der Triebe befreit. Das Pali-Wort hat allerdings noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit, die genauso richtig und genauso gültig ist. Man kann nämlich auch sagen, man soll die Silas aus freien Stücken auf sich nehmen. Also nicht, weil der Herr Pfarrer droht, wenn ich das rauskriege, dann kriegst du Ärger. Oder ich sag's dem lieben Gott, dann kriegst du noch mehr Ärger. Also nicht die Silas auf sich nehmen, weil man Strafe befürchtet, weil man irgendeine Instanz befürchtet, die dann uns irgendwas Negatives zukommen lässt. Sondern die Silas auf sich nehmen, weil man sieht, dass sie ja nützlich sind. Dass sie zu etwas taugen, dass sie zu meinem eigenen Vorteil sind, dass sie zum Vorteil aller anderen Menschen sind, dass sie zum Vorteil beider sind. Und das ist eine ganz andere Sache, wenn ich überzeugt bin, dass etwas gut und richtig ist, mache ich es doch gern und lieber und auch folgerichtiger, als wenn ich nur achten muss, sieht mich einer. Ja? Das ist so eine Art Ethik. Wenn mich keiner sieht, ist alles gut. Ich muss mich nur nicht erwischen lassen. Ja? Und das ist die Gegenposition. Ob das einer mitkriegt oder nicht, ist doch dein Verhältnis, das du zur Realität hast, ob du das glättest oder ob du zu mehr Konflikten kommst. Das wird unterstützt von der zweiten Eigenschaft, von Verständigen gepriesen. Von der Verständigkeit sozusagen unterstützt bedeutet doch, dass hier auf Erfahrungswerten aufgebaut wird. Da hat sich nicht jemand was ausgedacht. Ach, man könnte sich doch so oder so verhalten. Vielleicht ist das angenehmer. Sondern die Silas, die altbewährt sind, sind aus einer langen menschlichen Erfahrungstradition erstanden, wo man einfach merkt, wenn man sich so und so auf Dauer verhält, ist der Nutzeffekt für alle besser. Deshalb werden sie von Menschen, die eine tiefere Einsicht haben, die also mehr hinter die Kulissen der Existenz gucken, werden die deshalb empfohlen, weil sie besser auch wissen, dass das Instrument wirklich einsetzbar ist und tauglich ist. Dritte Eigenschaft, die Silas sollen unüberschätzt sein. Das bedeutet einmal, dass man erkennt, die rechten Verhaltensweisen sind notwendig. Ohne sie kommt man nicht voran. Sie sind eine Bedingung, um auf dem Wege voranzukommen. Wenn man sich nicht drum kümmert, ist irgendwann auch Sense mit der inneren Entwicklung. Aber zu dieser Notwendigkeit gehört auf der anderen Seite auch ihre Begrenztheit. Man muss zugleich wissen, dass die Sila nicht alles bedeuten. Man kommt nicht ohne sie aus, aber sie alleine genügen auch nicht, sondern es muss etwas darüber hinaus kommen. Nicht? Sie haben ihre Grenzen und wir haben die ja x-mal angesprochen. Sila, Samadhi, Panya, in dieser Reihenfolge und nicht für sich isoliert. Das heißt, die Silas haben keinen Eigenwert, sie haben Zubringerdienste, sie haben Hilfsfunktionen und es geht nicht um Weltveränderung, Weltverbesserung, sondern es geht um die innere Transformation der eigenen Person mit dem ganzen Rattenschwanz an positiven Folgen. Und letzter Punkt, der uns schon überleitet zu dem zweiten Thema. Das heißt von den Silas, dass sie zur Einigung führen. Das heißt zum Samadhi hinführen. Und da wird am deutlichsten, dass das keine Sache ist, die man um ihrer selbst willen übt. Natürlich ist ein konfliktfreies Zusammenleben mit anderen sehr positiv. Das hat eine eigene Bedeutung. Aber in diesem Zusammenhang ist es nicht die Bedeutung, auf die es ankommt, sondern sozusagen ein positiver Nebeneffekt. Der Effekt, um den es wirklich geht, ist, dass die Silas, die Einhaltung dazu dient, das eigene Innere zu beruhigen, zu harmonisieren, das Chitta harmonisch zu machen, ja, in die Stille zu bringen, also Sammlung zu ermöglichen. Sie sind zur Einigung führend. Und da sind wir schon bei dem nächsten Punkt, Samadhi, das, was aus den Silas hervorgeht. Sila, ich wiederhole das nochmal, ist die Bereinigung unserer Außenbeziehung, sozusagen Außenpolitik. Und Samadhi ist unsere eigene Innenpolitik, dass wir das, was hier passiert, im Geist, im Herzen, im Chitta, dass wir das in Ordnung bringen. Und da ist dieser ganze Übungskomplex gemeint, den der Erwachte mit Samadhi bezeichnet. Deutsche Begriffe sind sehr unterschiedlich. Manchmal wird gesagt Sammlung, Einigung, Vertiefung, Herzensfrieden, innere Erhellung. Das sind alles nur Worte für dasselbe Grundphänomen. Die meisten Menschen haben das noch nie gehört. Also das Wort Samadhi, wer kennt das schon? Sammlung, Vertiefung, ja, hat man nicht gehört oder kann nichts damit anfangen. Geschweige denn, dass in unserer Kultur eine tiefere Erfahrungsbasis in dieser Richtung wäre. Also da ist nichts zu finden. Und in den Religionen, auch in den älteren Traditionen, sind das eben so kleinere Nebengleise, Nebenflüsschen, die auch mal bedient werden. Aber das hat mit dem Hauptstrom wenig zu tun. Deshalb muss man sich selbst immer auch mal wieder klar machen, ja, wenn man von Samadhi redet, von was reden wir denn überhaupt? Was ist denn damit gemeint? Generell müsste man sagen, Samadhi ist eine ganz eigene Dimension von Erlebnis. Nicht? So wie die Weltbegegnung, wie die Sinnesvielfalt eine Art, eine Dimension von Erleben ist, so ist Samadhi eine andere Art von Erlebnis. Und zwar kann man das in zwei Grunderscheinungsweisen fassen. Die allgemeinere wäre die, dass in einem Samadhi-Zustand die übliche Spannung, die Dualität von Ich und Welt aufgelöst ist. Da ist noch Begegnung, Ich, Welt, aber dieses Spannungsgefüge ist weg, das normalerweise da ist und darin besteht, ich will's haben oder ich will's nicht haben. Ein Samadhi-Zustand, Klammer auf, der Buddha war immer in diesem Samadhi-Zustand, mindestens, bedeutet, der Welt zu begegnen, Menschen zu begegnen, Situationen zu begegnen, ohne innerlich irritiert zu sein, also emotional entweder angetörnt oder abgetörnt zu sein, angezogen zu sein, abgestoßen zu sein, sondern ein spannungsfreies Erleben von dem, was ist. Manchmal hat man das ja auch in unserem Erleben, kommt das vor, dass wir in Situationen sind, wo wir eben wenig angezogen sind oder abgestoßen sind. PD nennt das immer mal die neutralen Zeiten, wo nichts los ist so gerade. Aber meistens kriegt man das gar nicht mit, dass das jetzt mal eingetreten ist. Und wenn man es mitkriegt, kann man den Wert dieses Zustandes gar nicht einschätzen, weil der Geist dann eher sagt, ach, jetzt fehlt dir was. Ja, es muss doch eher mal was passieren. Fußnote: Dieser Zustand von Samadhi, wo ich Welt erleben ist, aber ohne inneres Irritiertsein, ist schon notwendig, um den Buddha Dhamma zu verstehen. Wer niemals in diesen Zustand gekommen ist, das ist eine Art von Sammlung, eine angrenzende Sammlung, ist innerlich immer so bewegt, dass er nicht die Stille hat, um das Wort des Buddha an seiner tiefsten Stelle zu erfassen und zu kapieren. Auf Deutsch, wer in diesen Zustand nicht dann gekommen ist, wenn die Belehrung des Buddha da war, nie diesen Zustand hatte, konnte auch nie Sotapan werden, weil die innere Gemütsbewegtheit immer stärker war oder so stark war, dass die Wahrheit gar nicht eindringen konnte. Also diese Formen von Samadhi sind weniger spektakulär, als man glaubt, aber sie sind auch weniger beachtet, als das gut wäre. Was Samadhi im engeren Zustand und im engeren Sinne ist, ist etwas, wenn die Ich-Welt-Dualität für eine bestimmte Zeit überhaupt aufhört. Also wenn gerade in meditativen Zuständen man in eine Verfassung gerät, wo alle äußeren Sinne, sprich Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, eingestellt sind, wo also gar kein Sinneskontakt da ist, wo eine äußere Welt überhaupt nicht mehr erlebt wird, weil es gar keinen Sinneskontakt zu einer äußeren Welt gibt und deshalb nur Einheitserfahrung ist. Ein bisschen vereinfacht gesagt, nur Ich-Erfahrung, aber Ich ohne Welt ist sozusagen auch ein seltsames Phänomen. Und in einem bestimmten Stadium wird auch das Denken noch eingestellt oder kann eingestellt werden. Können wir mal schnell überlegen, wann wir das letzte Mal alle äußeren Sinne eingestellt haben, das Denken eingestellt haben und nicht ohnmächtig waren oder geschlafen haben. Überlegt mal schnell, wie oft und wann das war. Und daraus erhält, dass diese Art von Samadhi eine ganz andere Dimension ist, als wir sie üblicherweise kennen, aber möglich ist und dann möglich ist, wenn sie ein breites Fundament bei den Silas hat. Wenn man das ein bisschen von der Abstraktion jetzt wegholt und sich fragt, naja, du hast doch schon über den achtfachen Weg gesprochen, wie manifestiert sich denn das ein bisschen konkreter? Was du bisher gesagt hast, ist doch sehr allgemein abstrakt, aber was ist denn jetzt konkret, Samadhi? Wie übt man denn das? Und da kann man sich drei Dinge merken, die im Achtpfad die Nummer 6, 7 und 8 beinhalten. Da ist Samadhi angesiedelt. Stichworte: rechtes Mühe, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Das sind die drei Auffächerungen von dem Einzelwort Samadhi. Und das ist innere Arbeit, ich betone das nochmal. Was ist rechtes Mühen? Da zeigt jemand den Willen, bemüht sich, setzt seine ganze Tatkraft ein, fasst sich ein Herz und kämpft, damit noch nicht entstandene schlimme und unheilsame Dinge nicht entstehen, damit schon entstandene schlimme und unheilsame Dinge erlos wird, damit noch nicht entstandene heilsame Dinge entstehen und damit schon entstandene heilsame Dinge bleiben. Nicht wanken, sich mehren, zur Fülle gelangen, sich entfalten und zur Vollendung kommen. Das nennt man rechtes Mühen. Also das ist ein Aktionsfeld, das in uns selbst stattfindet, also gar nichts mit Außenbeziehung zu tun hat. Da ist ein Stichwort im Vordergrund Tatkraft. Wenn man das tut, genau wie wenn ich einen Rasen mähe, muss ich körperlich Tatkraft aufbringen. Und wenn ich auf dem inneren Feld anfange zu ackern, muss ich auch Tatkraft aufbringen. Und das kumuliert, sagt der Buddha, in den vier großen Kämpfen. Kämpfen heißt, muss was tun, kommt nicht von allein. Vier Kämpfe. Alles, was an Negativität in mir aufkommen könnte, erst gar nicht aufkommen lassen. Wenn da ein Zorngedanke hoch will, sofort weg. Gar nicht wachsen lassen. Wenn eine negative Emotion, ein negativer Gedanke schon da ist, dann nicht jetzt noch Futter geben, nicht noch Gas geben, sondern möglichst gucken, dass der bald wieder aus unserem Gedankenumfeld verschwindet. Und umgekehrt, wenn wir Defizite merken an guten Eigenschaften in uns, dass wir dann das, was noch nicht da ist an guten Eigenschaften, Stichwort Metta, dass wir das rauskitzeln, dass wir das entstehen lassen, dass wir da eine Chance geben, dass das aufkommen kann. Und wenn es da ist, darauf achten, dass das kleine Pflänzchen nicht am nächsten Tag wieder totgetrampelt wird, sondern dass man diesem Pflänzchen entsprechend Licht gibt, Wasser gibt, Sonne gibt, damit es wachsen kann. Das sind die vier großen Kämpfe. Das Schlechte möglichst weg und das Gute möglichst her. Füge nur dazu, ich habe eben über Tatkraft gesprochen. Tatkraft ist während des ganzen Weges notwendig. Schon wenn ich mich um eine richtige Ansicht bemühe, also Nummer 1 auf dem achtfachen Weg, muss ich mich schon anstrengen, es richtig zu verstehen. Nur auf dieser Ebene ist die Tatkraft sozusagen das Hauptinstrument, ist die Hauptübungsweise. Was ist rechte Achtsamkeit? Zweiter Aspekt. Nachdem ein Mönch Verlangen und Besorgtsein hinsichtlich der Welt abgelegt hat, verweilt er beim Körper in der Betrachtung des Körpers, unermüdlich, bewusst, achtsam, bei den Gefühlen in der Betrachtung der Gefühle, bei den Herzensregungen in der Betrachtung der Herzensregungen, bei den Erscheinungen in der Betrachtung der Erscheinungen. Das nennt man rechte Achtsamkeit. Das Pali-Wort dafür ist Sati, haben wir alle schon x-mal gehört. Und Sati ist Achtsamkeit, klar Bewusstheit in Bezug auf das, was passiert. Und diese Achtsamkeit ist auch begleitend auf dem ganzen Weg. Wenn ich etwas vorhabe, ein Motiv habe, muss die Achtsamkeit mir sagen, machst du jetzt gerade das Richtige oder hast du was Falsches vor? Nicht, wenn ich Auto fahre, fahre ich jetzt nach links in den Graben oder fahre ich jetzt rechts über die Mittellinie? Also muss immer die Achtsamkeit mir sagen, wo ich stehe und was eigentlich passieren sollte. Also begleitet immer. Aber bei dem Samadhi-Aspekt ist jetzt Achtsamkeit völlig im Fokus. Das ist jetzt das, was jetzt Übungsschwerpunkt ist. Und deshalb ist in dem Zitat, das ich gebracht habe, auch Satipatthana, also die vier meditativen Beobachtungen, die stehen jetzt im Mittelpunkt. Und zwar ist das eine Form von Achtsamkeit, von genauem Hingucken, das nur im Hingucken besteht. Und zwar auf den vier Feldern, die überhaupt bei dieser Übung möglich sind. Ich gucke, was passiert mit diesem Körper. Ich gucke, was passiert mit den Gefühlen. Ich gucke, was passiert mit den Herzensregungen und den sonstigen Erscheinungen, die um mich herum sind. Und bei dieser Übung geht es eben nur um Beobachten, um Hinschauen, um Sehen, was ist und nicht gleich um Reaktion, sondern die Wahrheit gegenwärtig haben, um drei Dinge zu erkennen. Erstens, alles kommt und geht. Zweitens, nichts taugt wirklich, alles ist Dukkha am Ende. Und drittens, alles ist ohne Substanz. Alles ist nur bedingt entstanden und wird entsprechend auch wieder verschwinden. Das ist also die Königsdisziplin von Sati, die hier genannt ist, die Satipatthana-Übung. Und sie ist deshalb eine Sammlungsübung, eine Samadhi-Übung, weil in dem Moment, wo die Achtsamkeit völlig bei mir selbst im eigenen Inneren sich bewegt, natürlich Welt gar nicht stattfindet. Wenn ich nur hier hingucke, kriege ich gar nicht mit, was dort passiert. Das ist die Nahtstelle sozusagen, nicht, wo es von innen völlig ins Außen geht, bis zu dem Punkt, wo man die dritte Art von Samadhi anfängt zu üben oder kennenzulernen, nämlich die rechte Sammlung, jetzt im engeren Sinn. Was ist rechte Sammlung? Da weilt ein Mönch fern von sinnlichem Verlangen und fern von den unheilsamen Dingen in der ersten Vertiefung, die von Denken und Überlegen begleitet, aus der Abgeschiedenheit geboren und von Entzücken und Freude getragen ist. Wenn Denken und Überlegen zur Ruhe gekommen sind, sammelt sich das Gemüt, wird still und der Betreffende weilt in der zweiten Vertiefung, die ohne Denken und Überlegen aus der Sammlung geboren und von Entzücken und Freude getragen ist. Das sind die ersten beiden nur mal stellvertretend, so wird das dann weiter erklärt mit den beiden anderen Vertiefungen auch. Und da sind wir jetzt bei der Vollendung des Samadhi-Abschnittes, weil hier Welt völlig vergessen wird. Denn spätestens dann, wenn das Denken eingestellt ist, ist weder Vorstellung noch Begriff noch Bild von irgendetwas, das man Welt nennen könnte. Da ist wirklich ein Einheitserleben. Und das Interessante und Wichtige dabei ist, dass sich damit zugleich die inneren Gefühlswerte verändern, und zwar zum Positiven. Denn sonst würde man ja denken, wenn ich alle Schotten nach außen zumache, ja, was bleibt denn da noch übrig? Ich lebe doch gerade von der Welt. Und wenn ich alle Sinne einstelle und das Denken einstelle, ja, dann bin ich doch in einem dunklen Loch. Was soll ich in einem dunklen Loch? Dann doch lieber in dieser Vielfaltwelt. Und hier wird gesagt, dass Samadhi ja auch eine Frucht der inneren Reinigung ist. Wenn dann Weltwahrnehmung wegbleibt, bleibt ja nur das helle, friedliche, harmonisch gestaltete, selbstleuchtende, im Idealfall Gemüt übrig. Und da ist all das drin, was der Mensch begehrt. Man braucht in dieser Situation nichts mehr von außen, weil man bei sich selbst alles hat. Also Samadhi ist, wenn man so will, ein Erfahrungsbereich, wo das übliche Vielfaltserleben aufhört und Einheitserleben stattfindet und wo die übliche Gefühlssituation, ich bin abhängig vom Außen, beendet ist, weil im Inneren all das ist, was man will. Kurze Gesamteinschätzung: Wenn die Silas Zubringer für Samadhi sind, ja, wenn man die Silas einhalten muss, damit man in diesen Sammlungsbereich kommt, ist es umgekehrt so, dass Samadhi wiederum die Grundvoraussetzung ist dafür, dass man Weisheit erreichen kann und erlangen kann. Denn nur ein stilles Herz, nur ein gestilltes Citta ist in der Lage, den Geist sehen zu machen. Wo inneres Gewühle ist, wo innerer Aufruhr ist, ist der Geist nicht in der Lage, die Realität so zu sehen, wie sie ist. Deshalb also Samadhi, um die Wirklichkeit so sehen zu können, wie sie tatsächlich ist. Und damit sind wir bei Panya, dem dritten und letzten Aspekt von der Triade Sila, Samadhi, Panya. Ist das sozusagen der Höhe- und der Endpunkt, der vorbereitet klares Wissen, Einsicht, klarer Blick für die Realität. Das bezeichnet unser Verhältnis zur Wirklichkeit, dass das unverblendet ist. Und wer diesen Zustand erreicht, wer diese innere, manchmal wird auch gesagt, Konzentration erreicht, der ist nun in der Lage, das unmittelbar zu sehen, was er vorher aus x Belehrungen schon gehört hat, dass alles wandelbar ist, dass alles Dukkha ist und dass alles Anatta ist. Und damit ist Weisheit auch, das hatte ich schon mal angedeutet, der strategische Punkt in beiden Belehrungen. Bei Sila Samadipanya ist er das Ende, die Krönung. Und beim Achtpfad ist das Samad, ist der Panya-Anteil, das Wissen, die Weisheit, der Eingangsteil, der es alles andere an Realisierung möglich macht. Ich brauche nicht nochmal groß auszuführen, was dann im achtfachen Pfad steht, was rechte Anschauung angeht, weil das ja das ist, womit wir uns die ganze Zeit auch beschäftigen. Ich will jetzt nur diesen Samadhi-Teil, der in die Weisheit einleitet, in die Weisheit am Ende der Triade, das nochmal kurz darstellen, was das gemeint ist. Denn diese Art von Weisheit ist ja die Frucht, nicht der Einstieg in der Praxis, in die Praxis, sondern die Frucht aus der Praxis. Und die wird immer dreifach definiert. Das sind die berühmten drei Weisheitsdurchbrüche. Also wo Weisheit bedeutet, ich sehe unmittelbar selbst und direkt und zweifelsfrei, um was es geht. Erster Weisheitsdurchbruch von dem Buddha erklärt als Rückerinnerung. Oder rückerinnernde Erkenntnis, dass man in der Lage ist, seine eigene Vergangenheit über viele, viele, viele Existenzen hinweg zu sehen. Wie man aus einer Existenz in die nächste kommt, mit welchen sozusagen Einzelheiten dieses Leben verbracht worden ist, wie man hieß, wo man wohnte, was man erlebt hat, wie man gestorben ist und wo man wieder erschienen ist. Der zweite Weisheitsdurchbruch ist, wenn man das Verschwinden, Erscheinen der anderen Wesen sieht. Also wenn man erkennt, wenn jemand ausstirbt, was mit ihm wird, je nach seinen karmischen Hintergründen. Und so sagt der Erwachte, jenes Wesen ist gestorben und aufgrund seiner Verhaltensweisen früher hat er jetzt diesen oder jenen Lebenszustand erreicht. Und der dritte Weisheitsdurchbruch, auch da ist eine Steigerung, ist die unmittelbare Erkenntnis der vier Heilswahrheiten. Was man am Anfang von dem Buddha nur gehört hat, alles ist Dukkha, alles ist bedingt, alles kann überwunden werden und der achtfache Weg ist der Weg dahin. Das wird jetzt unmittelbar einsichtig, weil man die Gesetze der Existenz sozusagen optisch vor sich hat. Eine kurze Zusammenfassung, die dauert eine Minute, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, habe ich mir Folgendes notiert. Reihenfolge Sila, Samadhi, Panya, Vimutti. Sila klärt, schlichtet, beruhigt, eint die zwischenmenschlichen Beziehungen und Begegnungen. Samadhi klärt, schlichtet, beruhigt, eint die Herzensregungen, die innere Vielfalt, Bewegtheit. Panya klärt, schlichtet, beruhigt, eint den erkennenden Geist und die Objekte, die da gesehen werden. Und alles zusammen überwindet Dukkha, führt zu Vimutti, führt zur Freiheit. Und meine Behauptung ist, dass diese Grundstruktur, mit der wir uns heute beschäftigt haben, die ganze Belehrung des Buddha durchzieht. Man merkt es nur nicht immer. Und nach dem Input wollen wir die restliche Zeit damit verbringen, auch uns das eine oder andere mal anzugucken und zu sehen, ob sich das in den konkreten Beispielen, die ich ausgesucht habe, ob sich das da widerspiegelt. Ja. Was dazu führt, dass man merkt, ja, die große, große Vielfalt von Belehrungen ist gar nicht so bunt und vielfältig, weil sie, wie gesagt, immer auf die Grundelemente Sila Samadipanya zurückführt. Ihr wart sehr tapfer. Ich danke euch dafür.